Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Sie hat ihr Amt erst in dieser Woche angetreten, doch die neue österreichische Justizministerin wird schon seit Wochen mit einer regelrechten Hasskampagne im Internet unter Druck gesetzt. Wir berichten gleich über die Hintergründe. Um einen Verwaltungskleinkrieg im deutsch-französischen Grenzgebiet geht es in unserem zweiten Beitrag. Handwerker aus Deutschland würden gerne für ihre Kunden in Frankreich mehr Aufträge übernehmen. Doch ausgerechnet Vorschriften zum Anti-Lohndumping bremsen diesen grenzüberschreitenden Handel. Und zum Abschluss unserer Serie über das schlesische Kohlerevier schauen wir auf sein schmutziges Erbe. Verlassene Fabrikhallen, verseuchte Böden und ein schwankender Untergrund. Dass Politiker um ihr Leben fürchten müssen, daran haben wir uns auch in Demokratien gewöhnt. Neben Regierungschef oder Chefin zählen die Leiter von Innen- und Justizministerium zu den besonders herausgehobenen Ressorts. Auch auf der Ebene der Bundesländer bekommen ihre Amtsinhaber in Deutschland regelmäßig Personenschutz. Die neue österreichische Justizministerin Alma Sadic steht ebenfalls unter Polizeischutz, aber das hat nicht so sehr mit ihrer neuen politischen Funktion als Ministerin zu tun. Der 35 Jahre alten Grünen-Politikerin schlägt seit Wochen im Internet Hass aufgrund ihrer Biografie entgegen. Sadic ist in Bosnien geboren und erst in ihrer Kindheit während der Jugoslawienkriege nach Österreich geflüchtet. Vor allem Rechtsextreme und Rechtspopulisten versuchen aus dieser Vergangenheit Kapital zu schlagen und die Politikerin einzuschüchtern. Andrea Bär stellt uns die junge Ministerin vor.
Standing Ovations für Alma Sadic auf dem Bundesparteitag der österreichischen Grünen in Salzburg. Anfang Januar segnen die Delegierten dort den Koalitionsvertrag mit der ÖVP ab, den Alma Sadic mitverhandelt hat. Die 35-jährige Rechtsanwältin mit den dunkelbraunen, halblangen Haaren ist in Tuzla geboren und auf dem Parteitag wird sie noch mal ganz grundsätzlich.
Als ich damals als 10-jähriges Mädchen während des Krieges in Bosnien und Herzegowina mit meiner Familie nach Österreich gekommen bin, bin ich hier aufgenommen worden. Ich habe Chancen bekommen.
Alma Sadic hat ihre Chancen damals gut genutzt. Sie studiert Jura in Wien und in New York, promoviert und sitzt ab 2017 als Abgeordnete einer kleinen grünen Abspaltung im Nationalrat, dem österreichischen Parlament. Vor der letzten Wahl wechselt sie dann zu den Grünen. Hetze und Hass von rechts, das macht sie von Beginn an zum Thema. Ein ausgewiesenes Spezialgebiet der rechten FPÖ, die bis zur Ibiza-Affäre mit der ÖVP regierte.
Damals wie heute ist die Hetze und Spaltung der Gesellschaft das Thema, womit die Rechtspopulisten in den Wahlkampf ziehen werden. Dagegen wollte ich etwas tun und dagegen will ich immer noch etwas tun.
Die neue grüne Justizministerin ist für Rechte schon vor ihrer Vereidigung eine willkommene Reizfigur. FPÖ-Vertreter und rechtsextreme Identitäre diffamieren und bedrohen Alma Sadic seit Ende letzten Jahres. Insbesondere in Hasspostings unter Facebook-Beiträgen führender FPÖ-Mitglieder wie des Wiener Landeschefs Dominik Nepp. Dieser unterstellt ihr eine Nähe zu gewaltbereiten Islamisten und diffamiert Alma Sadic wegen ihrer bosnischen Herkunft. Diesen Wiener überrascht das nicht.
Ich habe es erwartet, dass die FPÖ irgendwas herausgräbt, also von dem her keine Überraschung für mich.
Als Pseudo-Anlass für die Angriffe auf Alma Sadic diente der FPÖ ein medienrechtliches Entschädigungsverfahren. Im November letzten Jahres hatte sie auf Twitter ein Foto geteilt, auf dem ein Mann einen Hitlergruß zeigen soll. Keine Toleranz für Neonazis, Faschisten und Rassisten, kommentierte Sadic dazu. Der Mann verklagte sie und sagte, er habe nur gewunken. Sadic wurde, nicht rechtskräftig, zu einer 700-Euro-Zahlung verurteilt. Sie ging in Berufung. Selbst wenn das Urteil bestätigt werden sollte, wäre sie nicht vorbestraft. Bundespräsident van der Bellen solle Sadic nicht vereidigen, forderte die FPÖ. Dieser lobte Sadic stattdessen über den grünen Klee.
Wenn Frau Sadic nicht qualifiziert ist, dann frage ich mich, wer qualifiziert ist. Ich habe geraten, einen bestimmten Teil der Social Media nicht täglich zu lesen, weil das kann einen wirklich fertig machen. Und Typischerweise gehen die Angriffe wieder zuerst auf eine Frau. Also Frauen in der Politik haben es wirklich schwerer als Männer.
Alma Sadic steht inzwischen unter Polizeischutz. Sie meinte, in den letzten Tagen habe sie versucht, sich von sozialen Netzwerken fernzuhalten. Ansonsten äußerte sie sich seitdem nicht dazu. Kanzler Sebastian Kurz vom grünen Koalitionspartner ÖVP stellte sich erst am Donnerstag hinter die Justizministerin und schrieb in einem Tweet:
Wir werden konsequent gegen Hass im Netz vorgehen, egal ob von links, islamistisch oder rechts. Alma Sadic und alle anderen, die davon betroffen sind, haben meine volle Unterstützung.
Diese Wienerin hätte sich allerdings gewünscht,
dass er da deutlichere Stellung bezieht.
Während der Vorgängerregierung mit der FPÖ war der ÖVP-Kanzler Kurz auch von Grünen kritisiert worden, weil er zu antisemitisch und rassistisch motivierten FPÖ-Ausfällen oft geschwiegen habe. Zurück zum Grünen Parteitag Anfang Januar in Salzburg. Es sei nicht einfach gewesen, sagte Alma Sadic dort über ihre Biografie.
Für dieses Österreich, das mir damals Chancen gegeben hat, bin ich damals 2017 in die Politik gegangen, weil ich der Gesellschaft auch das zurückgeben wollte, was ich damals bekommen habe.
Und im Folgenden ist sich die neue grüne Justizministerin wohl auch mit dieser älteren Wienerin einig.
Naja, es ist ja wurscht, welcher Landsmann man ist. Man muss ein Mensch sein.
Der zermürbende Hass im Internet. Die neue österreichische Justizministerin wird im Netz massiv angefeindet. Unsere Wien-Korrespondentin Andrea Bär mit den Hintergründen. Für seine Kritiker verfolgt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron mit der Rentenreform eine neoliberale Spar- und Kürzungspolitik. Seit Wochen lähmen die Massenproteste dagegen das öffentliche Leben im Land. Doch der Präsident hat auch eine andere Seite. Als die EU nach seiner Wahl über eine Reform der Entsenderichtlinie für Arbeitnehmer verhandelt hatte, setzte sich Macron massiv für einen stärkeren Schutz des französischen Marktes ein. Die Niedriglohnkonkurrenz aus Osteuropa sollte so auf Abstand gehalten werden. Die reformierte Richtlinie wurde dann auch noch von Paris besonders strikt umgesetzt. Doch womöglich hat die Regierung damit dem Land selbst geschadet. Im Grenzgebiet jedenfalls ist der Handel empfindlich gestört. Franzosen beklagen sich, dass sie keine Handwerker aus Deutschland mehr bekommen. Und die Deutschen klagen über verpasste Chancen. Tonia Koch über neue Schlagbäume einer eigentlich offenen Grenze.
In der Werkstatt der Firma Holz und Dach im saarländischen Dillingen werden Hölzer für Fertighäuser zugeschnitten.
Das ist eine Holzkonstruktion, die wird zusammengepresst, wird dann mit einer USB-Platte oder einer Holzplatte verkleidet. Dann haben wir eine Krananlage da, die das dann auf die Transportbehälter absetzt und dann geht das direkt an die Baustelle. Für so ein normales Einfamilienhaus brauchen wir in der Regel so 2 bis 3 Wochen und aufgestellt ist innerhalb von einer Woche.
Thomas Leiherr ist Dachdeckermeister und beschäftigt etwa 40 Mitarbeiter. Vor seiner Haustür, nur 10 Kilometer entfernt, liegt der französische Markt. Hier würde er gerne mehr bauen, aber die Auslegung der Entsenderichtlinie durch die französischen Behörden mache ihm das Leben schwer.
Die Vorgaben der EU wurden katastrophal umgesetzt.
Frankreich sei übers Ziel hinausgeschossen, findet Leiherr. Schließlich seien die Lohnunterschiede zwischen Deutschland und Frankreich minimal.
Dass wir Deutschen in Frankreich als Billiglöhner arbeiten, ist ja gar nicht vorstellbar.
Als die Europäische Union die Entsenderichtlinie 2017 neu verhandelte, zählte Frankreich zu den Hardlinern. Und zwar aus gutem Grund, sagt die französische Generalkonsulin in Saarbrücken, Catherine Robinet.
Zwischen 2016 und 2017 ist die Zahl der Entsenderarbeitnehmer von 50% gestiegen. Und für unsere Bevölkerung ist das sehr sensibel.
Die meisten dieser Arbeitskräfte kamen aus Niedriglohnländern der EU und um Lohndumping einzudämmen, suchte Frankreich nach Wegen, die Billigkonkurrenz von den Baustellen fernzuhalten. Die Behörden entwarfen daher ein kompliziertes Anmeldeverfahren, das kleine Betriebe gar nicht und große nur mit Mühe beherrschen können. Bei Holz und Dach hat sich Irina Fink in die zahlreichen Vorschriften eingearbeitet.
Unsere Daten werden eingegeben, Geschäftsführer, dann brauchen wir ja immer einen Vertreter in Frankreich. Wir müssen jedes Mal jede einzelne Person da eingeben, mit Foto, mit allem drum und dran. Und zum Schluss bekommen die dann so Karten dann zugeschickt.
Bis die elektronischen Ausweiskarten da seien, dauere es in aller Regel 2 Wochen. Und sie sind auf die zuvor festgelegte Laufzeit der Baustelle und die dort arbeitenden Mitarbeiter beschränkt. Endet die Baustelle, müssen die Ausweise vernichtet werden und das Prozedere beginnt von neuem. Aber wehe, es werde jemand krank, den dürfe er nicht ersetzen, sagt Thomas Leiher.
Dann müssen Sie bei den Bauherren anrufen und sagen, wir kommen erst in 14 Tagen, weil wir erst wieder einen neuen Mitarbeiter dorthin entsenden müssen.
Im Saarland, Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg führte diese Praxis zu Unverständnis. Aber Paris zeigte sich einsichtig und schuf die Voraussetzungen für Ausnahmeregelungen an den Grenzen. Doch dann stellte sich die Bundesregierung quer, sagt der im Saarland für Wirtschaft und Arbeit zuständige Staatssekretär Jürgen Balke.
Wir hatten ja mal die Überlegung, einen Staatsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich abzuschließen. Der ist an der Haltung der deutschen Seite gescheitert, weil man befürchtet hat, dass wenn man eine bilaterale Vereinbarung zwischen Deutschland und Frankreich trifft, dass man sie mit anderen Grenzregionen auch Richtung Osteuropa dann gleichermaßen machen müsste.
Inzwischen zeichnet sich Kompromissbereitschaft ab. Die betroffenen Bundesländer haben im Einvernehmen mit Frankreich ein sogenanntes Präqualifikationsverfahren in Berlin präsentiert mit einem klaren Ziel, so Staatssekretär Barke.
Dass es eine Dauergenehmigung geben könnte für diese Unternehmen im Grenzraum, sodass man nicht für jeden Entsendefall, für jede Person an jedem Tag nochmal die Anträge gesondert stellen muss. Das wird uns eine enorme Erleichterung bringen.
Noch im ersten Halbjahr dieses Jahres hoffen Betriebe und Landespolitiker auf eine Lösung.
Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich soll wieder durchlässiger werden. Tonia Koch über bürokratische Hürden im Grenzverkehr. Die Polen gelten als große Bremser beim Klimaschutz in Europa. Warum das so ist, haben wir in dieser Woche in unserer Reportagereihe genauso erklärt wie die sichtbaren Ansätze für einen Wandel in der polnischen Energieversorgung. Heute zum Abschluss unserer Serie über das Kohlerevier in Schlesien geht es um die Hinterlassenschaften einer Industrie, die dem Land Wohlstand und Unabhängigkeit gebracht hat. Doch auch in Schlesien ist die Zeit vieler Steinkohlebergwerke vorbei, haben Eisenhüttenbetriebe geschlossen, ist die Schwerindustrie weitergezogen in andere Länder. Zurück bleiben Arbeitslosigkeit, Umweltverschmutzung und ein schwankender Untergrund. Anja Schrumm über die Spätfolgen des Kohleabbaus in Bytom bei Katowice.
An der Konstitutie, einer Ausfallstraße im Bytomer Industriebezirk Bobrek, biegt ein LKW links ab. Hält an der Einfahrt mit dem Schild Wenglokox. Auf dem Betriebsgelände verwitterte Baracken, alte rote Backsteingebäude, alles überragt von einem stählernen Förderturm. Die Räder drehen sich. Die Zeche Bobrek ist das letzte Bergwerk in Bytom, das noch Steinkohle fördert. Gut 400 Meter entfernt, auf der anderen Seite der Schnellstraße im Stadtteil Karp, führt eine Frau ihren Hund spazieren. Bis vor wenigen Jahren lebten hier rund 600 Menschen, erzählt die 60-Jährige. Hier standen 3 Wohnblöcke, erinnert sich die Rentnerin. Jeder Block 5 Stockwerke hoch. Es geschah ganz plötzlich, erzählt die 60-Jährige. Die Gebäude begannen zusammenzufallen. Der Boden senkte sich, Risse zogen sich quer durch die Wände, die Bewohner mussten evakuiert, die Wohnblöcke abgerissen werden. Alles eine Folge des Kohleabbaus im Untergrund. Einen guten Kilometer entfernt verlässt eine Besuchergruppe die Stadtverwaltung von Bytom. Es sind rund 2 Dutzend Vertreter und Vertreterinnen europäischer Bergbaustädte, die sich lebhaft auf Englisch, Polnisch, Deutsch unterhalten. Die Gruppe kommt gerade von einem Termin beim Vizebürgermeister Michał Bieda.
I presented the Bytom as a city, its problems, the revitalization. Now they are having.
Ich habe Ihnen Bytom vorgestellt, die Probleme der Stadt. Jetzt besuchen Sie die Orte, die eine Revitalisierung benötigen. Sie fahren nach Bobrek, einem Industriebezirk, wo die letzte Zeche der Stadt arbeitet und wo es ein Stahlwerk gab. Aber das wurde geschlossen. Dann fahren sie zur Zeche Rosbach. Dort gibt es jetzt ein Musik- und Tanztheater. Und in einem nächsten Schritt möchten wir dort noch ein Sportzentrum errichten, in den alten Zechengebäuden.
Bjeda sitzt für die liberale Bürgerkoalition im Stadtrat. Der 34-jährige Vizebürgermeister möchte Bytom zu einem Ort entwickeln, in dem die rund 150.000 Einwohner gut leben können. Mit Kultur, Restaurants und Sportangeboten. Denn große Industrieansiedlungen wie in Gliwice oder Katowice sind in Bytom kaum möglich, obwohl die Nachfrage besteht, sagt Bjeda.
We have some economic zones. There are three here in Bytom.
Wir haben einige Industriegebiete, aber unser Problem ist, dass sie zu klein sind. Die Investoren kommen und fragen, ob wir 200 Hektar anbieten können. Aber unsere größten Flächen sind nur 20 oder 30 Hektar groß. Das ist schlicht zu klein für große Investoren.
Auf Bjedas Schreibtisch liegt eine Packung Schmerzmittel. Eine Erkältung bahnt sich an. Und sein wenige Wochen alter Sohn raubt dem Vizebürgermeister den Schlaf. Aber auch die Begehrlichkeiten eines privaten Bergbauunternehmens lassen ihn nicht ruhen.
Sie möchten den Kohleabbau unter dem Stadtzentrum wieder aufnehmen, die alten Schächte nutzen und die restliche, qualitativ hochwertige Kohle dort fördern. Das wäre das Ende der Stadt. Denn die Gebäude sind jetzt schon alle in einem sehr schlechten Zustand und es würde noch schlimmer werden. Ich glaube, für den größten Teil der Gebäude wären die Schäden zu groß. Sie würden das nicht überleben.
Der Bytomer Bürgermeister hat bereits bei der Regierung in Warschau vorgesprochen, damit der zuständige Minister die Erlaubnis für die neuerliche Kohleförderung unter Tage verweigert. Gleichzeitig versucht die Stadtführung, auch überirdisch zu blockieren.
Wir haben einige Straßen für den Schwerlastverkehr gesperrt, sodass sie die Kohle nicht abfahren können. Und wir wollen, dass mögliche Schäden in den offiziellen Dokumenten erscheinen, sodass, wenn der Minister die Erlaubnis doch erteilt, er auch für die Folgekosten verantwortlich ist.
Im Stadtzentrum gibt es so gut wie kein Gebäude ohne Bergschäden. Zwischen 2 und 12 Metern hat sich der Boden unter der Stadt gesenkt, erzählt der Vizebürgermeister. Und neue Schäden können noch Jahrzehnte nach Ende des Bergbaus auftreten.
Wir nehmen ein neues Tool in Betrieb, um mit diesem Problem klarzukommen. Wir werden aus der Luft per Laser scannen, um genau zu sehen, wie sich der Boden bewegt. Das wird uns helfen, aber auch den Einwohnern Bytoms, wenn sie die Unternehmen verklagen wollen.
Denn eine Kompensation erhalten die Eigentümer, aber auch die Stadt nur, wenn sie die verantwortlichen Bergbauunternehmen auf Schadensersatz verklagen. Die Verfahren ziehen sich Jahre hin. Zehntausende Klagen sind vor den Gerichten anhängig. Auf 2 Milliarden Swati, also rund 500 Millionen Euro, beziffert Bjeda allein die Schäden seiner Stadt. Der Vizebürgermeister weiß einerseits, noch ist die Kohle der bei weitem wichtigste Energielieferant Polens, weshalb das Land beim EU-Gipfel im Dezember Sonderregelungen in Sachen Klimaneutralität ausgehandelt hat. Andererseits,
wenn der Bergbau Schäden an der Oberfläche verursacht, ist es ökonomisch in Frage zu stellen, ob es sich lohnt, die Kohle zu fördern. Es kostet immer mehr, es wird immer gefährlicher und die Qualität der Kohle wird immer schlechter. Arbeitsplätze natürlich, aber der jungen Generation sind diese Arbeitsplätze nicht so wichtig, das Erbe nicht und vor allem nicht die Bergwerke.
Wenn der Boden schwankt, Anja Schrumm über die Spätfolgen des Kohleabbaus in Schlesien. Morgen gibt es dann die Reportagen über das Kohlerevier in Polen noch einmal gebündelt in der Sendung Gesichter Europas um 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.